Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der Mai-Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn, heißt sie heute Monika Strava vom Bukarester Hörfunk. Wir freuen uns sehr, verehrte Damen und Herren, dass Sie auch am Ende des Wonnemonats Mai Ihre Radiogeräte eingeschaltet haben und bereit sind, uns treu zu begleiten, denn heute stehen bei uns im Programm die besten und repräsentativsten Beiträge des Monats. Mai. Ob Wirtschaftstreffen, Heimattreffen oder Kulturevents, meine Kollegen vom Funkforum waren dabei und berichten heute über folgende Themen. In Temeswar ereignet sich ab dieser Woche die erste Auflage deutscher Kultur- und Wirtschaftstage Banat. Den Ordensstern der Republik Rumänien im Kavaliersrang bekam in diesem Monat der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Verschleppten, Ignaz Bernhard Fischer. Die Banater Schwaben bereiten sich auf das Heimattreffen Mitte Juni in Banat vor. Nachwuchsjournalisten werden in Banat gefördert. Im siebenbürgischen Trappold fand im Mai ein Workshop über traditionelle Putztechniken statt. Paula Schreiber ist die neue Stadtschreiberin von Kronstadt und mit einem innovativen Kunstprojekt im Bukarester Museum für zeitgenössische Kunst feierte man vergangene Woche die ausgezeichneten deutsch-rumänischen Beziehungen. Das, verehrte Damen und Herren, sind unsere heutigen Themen vielfältig und informativ und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns gehen würden und den ersten Aufenthalt machen wir heute in Temeswar. Hier ereignet sich ab dieser Woche die erste Auflage deutscher Kultur- und Wirtschaftstage Banat. Bis zum 25. Juni gibt es zahlreiche und verschiedenste Ereignisse, die die deutsch-rumänischen Beziehungen, aber auch Kultur, Sprache und Wirtschaft der Deutschen in Banat beleuchten. Die Veranstaltung ist eine Initiative des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Konsul Rolf Marun.
Ja, die Idee kam eigentlich auf, als im Dezember letzten Jahres Temeswar zur Kulturhauptstadt Europas 2021 nominiert wurde, wo man auch seitens der hiesigen Verwaltung auch angedeutet hat, dass man mit der Unterstützung der Konsulate und der Honorarkonsulen rechnet. Und als es dann realisierte, dass in diesem Jahr 50 Jahre deutsch-rumänische diplomatische Beziehungen, 25 Jahre deutsch-rumänischer Freundschaftsvertrag, 25 Jahre Partnerschaft Temeswar-Karlsruhe, 10 Jahre EU-Beitritt Rumäniens, da ist ja Deutschland auch mit beteiligt, sind schon tolle Anlässe, die dann uns auch inspiriert haben. Lass uns Kulturtage machen und da wirtschaftliche Veranstaltungen auch über sind. Ja, vor 10 Jahren hatten wir das letzte Met in Banat. Dachten wir auch, da der Wirtschaftsclub sehr eng und sehr im kulturellen Bereich engagiert ist, sollte man auch Wirtschaftstage mit dazu nehmen, dass das eine runde Sache wird. Und was daraus geworden ist, sind die deutschen Kultur- und Wirtschaftstage Banat.
Sämtliche Akteure von Schulen über Universitäten, deutsche Forschungs- und Kulturzentren, Theater, Museen, das Demokratische Forum der Deutschen in Banat, der deutschsprachige Wirtschaftsclub, die Stadt Temeswar, unser Medienverein Funkforum und viele weitere sind in den Veranstaltungsmarathon eingebunden. Einen Einblick in die Veranstaltungsreihe gewährt Astrid Weiß von Radio Temeswar.
Zu den Höhepunkten der ersten Auflage der Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage Banat gehören die Heimattage der Banater Deutschen, das Symposium Die duale Berufsausbildung zwischen Notwendigkeit und Chance, das Konzert der Mannheimer Popband Vitö, die Veranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Temeswar-Karlsruhe und die Wirtschaftsmesse Made in Banat. Der Medienverein Funkforum vergibt im Rahmen der Firmenmesse die Wirtschaftspreise an Bestunternehmen aus Westrumänien. Zu den deutschen Kulturveranstaltungen zählen auch mehrere Ausstellungen. Rosemarie Trockel Werke sind im Kunstmuseum zu sehen. In der Theresienbastei sind Werke junger deutscher Architekten ausgestellt. Eben dort werden die Wanderausstellungen des Donauschwäbischen Zentralmuseums aus Ulm, die Donauschwaben und unter anderem eröffnet. Ab dem 7. Juni ist in den Timco-Hallen die Videoausstellung Julian Rosenfeld Asylum zu sehen und im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus stellt Franz Metz zu den Heimattagen der Banater Deutschen in Premiere die Wanderausstellung Banater Orgeln und Orgelbauer aus. Mehrere Weitere Lesungen und Buchvorstellungen sind auch eingeplant. So ein Leseaustausch zwischen dem deutschsprachigen Literaturkreis Die Stafette und dem Karlsruher Frauenverein GEDOC oder die Buchpräsentation des Funkforum-Vorsitzenden Siegfried Thiel Streifzüge. Die Band Vitö von der Popakademie Mannheim spielt am 1. Juni gleich zwei Konzerte auf dem Temeswarer Freiheitsplatz, während klassische Musikdarbietungen am Eröffnungsabend, dem 28. Mai in der Philharmonie, am 8. Juni im Musiklyzeum und am 21. Juni im Temeswarer Dom vorgesehen sind. Zu den mehr als 30 Veranstaltungen der Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage Banat zählen auch Filmvorführungen und Workshops, Fachsymposien und die Aufführungen des Deutschen Staatstheaters Temeswar.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Treffpunkt der Banater Schwaben ist Jahr für Jahr der sogenannte Heimattag, der abwechselnd in Temeswar in Rumänien und in Ulm in Deutschland abgehalten wird. Diesmal findet er in Temeswar vom 9. bis zum 11. Juni innerhalb der Deutschen Wirtschafts- und Kulturtage Banat statt. Doch gibt es seit 3 Jahren auch eine zweite Gelegenheit, die Pracht des schwäbischen Kulturerbes ins Rampenlicht zu rücken. Ein banatschwäbisches Trachtenfest, das bisher in der Arader Gemeinde Glogovac abgehalten wurde. Ins Leben gerufen wurde es vom Deutschen Ortsforum mit Unterstützung des Arader Kreisforums und seiner Jugendorganisation Banatia und als Anlass wurde das ehemalige traditionelle Kirchweihfest genommen, das Weihefest der römisch-katholischen Ortskirche, die dem heiligen Johannes von Nepomuk geweiht ist. Adi Adelan war beim Trachtenfest in Glogovac dabei und sammelte Eindrücke.
Mehr als 150 Trachtenträger im Alter zwischen 5 und 65 marschieren zu den Akkorden der slowakischen Blaskapelle aus Nadlak durch die Straßen der Gemeinde zum Rathaus und zur katholischen Ortskirche. Vertreten sind dabei die wichtigsten Ortschaften der Banater Heide und Hecke, in denen einst Banater Schwaben gewohnt haben. ADZ-BZ-Altjournalistin Helen Alba-Kling ist eine gute Kennerin der banatschwäbischen Trachten.
Die ersten Trachten, die mir aufgefallen sind, sind natürlich die Glogovaser Trachten. Es sind 3 Trachten vorhanden. Die Kirchentracht, sie besteht aus dunkler Brokatseide mit schwarzer Schürze. Die Farben sind braun, dunkelgrün, dunkelblau. Dann habe ich die Nachmittagskirchweihtracht gesehen, die ist ganz weiß, aus weißem Spitzenstoff. Auch das Halstuch ist weiß und geziert werden sie nur mit einem blauen Band um die Hüfte. Die 3. Tracht ist die Balltracht. Die wurde in Glogovac immer am Kirchweihmontag zum Tanz angezogen. Ins Auge gefallen sind mir natürlich die Varjascher Spatzen in der Varjascher Kirchentracht. Dann habe ich die Gruppe Bille der Heiderose gesehen. Sie sind in einer dunkelblauen Tanztracht dabei. Und erstmals aus Hatzfeld die Tanzgruppe Pipatsch. Sie sind in einer lila Jugendtracht angezogen. Die Trachten aus Neuarad sind die rosarote Kirchweihtracht, die nach dem Zweiten Weltkrieg nachgenäht und getragen wurden. Aber auch die Kirchweihtracht, die vor dem Zweiten Weltkrieg getragen wurde, das sind die Röcke aus weißem Stoff mit rosaroten Blümchen und mit einem schwarzen Leibchen und weißer Schürze. Und dann auch die Banater Rosmariner in der Kirchweihtracht.
Anlass des Trachtenfestes in Glogovac bietet das Kirchweihfest. Die römisch-katholische Ortskirche wurde vor 130 Jahren dem heiligen Johannes von Nepomuk geweiht, der unter anderem auch als Schutzpatron der Banater Schwaben bekannt ist. Die Trachtenpaare gingen zur Kirche und wohnten einer kurzen Andacht bei. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom St. Anar Kirchenchor. Nach dem Gottesdienst wurden vor der Kirche die 3 Ehrentänze getanzt und die Trachtenpaare marschierten zum traditionellen Kirchweihplatz, wo der Kirchweihbaum aufgestellt war. Musik. Kirchweih wird seit der Wiederaufnahme der Tradition in Glogowatz mit dem Banatwäbischen Trachtenfest gefeiert. Die Geschäftsführerin des Aradar Deutschen Forums, Adelheid Simon, erklärt.
Vor 4 Jahren wurde Glogowatz das Forum neu gegründet, aus ehemaligen Mitgliedern von Banatja. Da entstand die Idee dabei, lasst uns auch irgendetwas machen. Kirchweih in Glogowatz, ein bisschen schwieriger anhand der Anzahl der Personen, stand dann die Idee, eben ein Trachtenfest zum Anlass des Kirchweihfestes hier in Glogowatz zu machen. So hat er sich jetzt schon zur Tradition für uns eingefügt und es sind da seither, ich glaube, wenn ich gut zähle, 4 Jahre her. Mit ein bisschen Tradition, also Baum aufstellen und so weiter, ein bisschen noch traditionell behalten, aber mehr oder weniger kann man es Trachtenfest nennen.
Die Gastgeber vom Deutschen Ortsforum waren auch als Trachtenträger dabei und in Glogowatz haben die Kirchweihburschen einen besonderen Namen.
Die Glogowitzer Buschebube.
Sagt der Vorsitzende des Deutschen Ortsforums, Christian Sebin.
Es ist eine Tradition, dass wir fortführen. Es ist was Schönes. Es wäre schade, wenn es wir nicht machen.
Zur Seite steht ihm Gemeinderat Franz Kempf, der Sohn des letzten deutschen Bürgermeisters von Glogowatz.
Wir möchten, dass das jedes Jahr gemacht werden wird, immer größer entwickeln und vielleicht auch Sonntag, wie es früher war, also Samstag und Sonntag. Aber mal sehen, wie viele Leute sich darum kümmern, damit das alles gehen kann, weil bis jetzt war ich, Christian und der Waldemar Guschet, die uns damit gekümmert haben, aber wir brauchen mehrere Leute.
Vor dem Kirchweihbaum wurde getanzt und geplaudert.
Ich heiße Henny, ich bin vom Neuerrad und ich habe eine Tracht von Glogowatz und hoffentlich werde ich auch nächstes Jahr kommen.
Ich heiße Leon, bin auch aus Neuerrad und die Tracht, die ich anhabe, also der Hut, ist aus Schiria. Ich bin zum ersten Mal dabei hier und es macht mir auch viel Spaß, vor allem der Maibaum ist schön, ich habe ihn auch gemacht. Ich habe dabei geholfen, ja. Ich hoffe auch, dass ich nächstes Jahr wiederkomme.
Ich bin Paul, ich bin aus Temeswar, 12 Jahre alt und ich tanze in der Rosmarin-Gruppe.
Ich bin Martina, auch aus Temeswar und ich bin 14 Jahre alt. Ich habe eine Rekascher-Tracht an.
Ich heiße Jenny.
Und ich heiße Nicole.
Aus Harzfeld.
Harzfeld.
Schön ist hier.
Schön, sehr schön.
Ich bin der Helmut Kierer, geboren in Lovrin, wohnhaft in Schweinfurt und Wolfsberg. Ich bin jetzt Neu-Wolfsberger. Ich bin zurzeit jetzt in der Ebene, sonst bin ich ja immer im Bergland und ich fühle mich wohl. Das erste Mal als Kirchweihbub. Ich habe heute eine Lovriner Tracht. Ist schön original gemacht nach dem alten Modell und ich gehe mit der Harzfelder Truppe.
Ich habe eine Tracht aus Glogowatz. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Hochzeitstracht und auch eine Kirchentracht bei der Hochzeit. Aber es kann verwendet werden, entweder als Hochzeitstracht oder als normale Tracht für die Kirche. Mich persönlich interessieren Volkstänze heutzutage, weil es vielleicht etwas ganz anderes ist im Unterschied zu normalen Tänzen, zum Beispiel Hip-Hop und so. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass man auch ein paar Tänze kennt, die so klassisch sind. Zum Beispiel habe ich jetzt bei meiner Tanzgruppe Walz und Polka gelernt. Ich glaube, ich hätte das nicht gelernt, wäre ich nicht bei der Tanzgruppe.
Unter den Gästen war diesmal auch eine Delegation aus Hermannstadt, geleitet von dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jugendorganisationen aus Rumänien, Andreas Gutzer.
Es ist wunderschön, es ist das erste Kirchweih, dass ich dabei bin. Es ist wunderschön, einen sehr guten Eindruck. Es gefällt mir, es ist was Neues für mich, eine schöne Tradition.
Zur Tradition des Kirchweihfestes in Glogowatz gehört auch das Kirchweihlamm, das durch eine Tombola gewonnen werden kann. Die diesjährige Gewinnerin ist Isabella Ponovescu aus Dumbrovica neben Temeswar von den Banater Rosmarinern.
Ich freue mich eigentlich, dass ich das Lamm gewonnen habe, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ist schön, aber ja, ein guter Anfang.
Das Glück des Anfängers, würde man sagen, weil Isabella in diesem Jahr zum ersten Mal dabei war.
Die Trachten finde ich ganz schön. Es ist schon ein Stück Geschichte irgendwie zu erfahren. Ich bin ja an der Lenau-Schule und dann, ich lerne es besser kennen, das deutsche Volk und so.
Die Trachtenpaare marschierten anschließend mit dem Lamm zum Rathaus. Dort wurden sie vom Bürgermeister und mehreren Gemeinderäten empfangen.
Primi Wamen, wenn ich zeige, auf Hossir. După Sârbi a venit Schwabi, după Schwab au venit Românii.
Bürgermeister Ioan Crișan erzählt, dass die ersten Siedler des Ortes Serben waren. Danach kamen die Schwaben und schließlich zogen Rumänen aus allen Landeskreisen hierher. Zurzeit leben in Glogovac 8 Ethnien von 9 Glaubensbekenntnissen. Ein richtiges Beispiel für das heutige Europa, ein Miteinander und Füreinander. Der Umzug der Trachtenpaare umfasste mehrere Stationen bei den Veranstaltern und endete beim Kulturhaus, wo am Nachmittag ein Kulturprogramm abgehalten wurde. Zum Auftakt spielte die Blaskapelle Natlatschenka zum letzten Mal die alte banatschwäbische Hymne. Bei den diesjährigen Heimattagen der Banater Deutschen wird die neue Hymne vorgestellt. Die Tanzgruppen stellten anschließend ihre Choreografien vor. Die Überraschung kam aber von der Jugendblaskapelle Lambert Steiner aus St. Anna, die in diesem Jahr von der Jugendorganisation Banatia des Aradar Deutschen Forums übernommen wurde. Das Trachtenfest in Glogovac endete mit einem banatschwäbischen Ball. Die Jugendgruppen übten dabei ihre Gemeinschaftstänze, die sie innerhalb der Heimattage der Banater Deutschen in Temeswar vorstellen werden. Für Unterhaltung sorgte bis in die Morgenstunden die deutsche Band Tornado aus der ungarischen Branau.
Wir verweilen, werte Damen und Herren, auch weiterhin in Temeswar. Den Orden Stern der Republik Rumänien im Kavaliersrang bekam in diesem Monat der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Verschleppten, Ignaz Bernhard Fischer. Die Auszeichnung verlieh ihm per Dekret Staatspräsident Klaus Johannis bereits im November vergangenen Jahres aus Anlass des 90. Geburtstags von Ignaz Bernhard Fischer. Der Festakt zur Ordensverleihung ereignete sich im Temeswarer Rathaus am 5. Mai und Aufzeichnungen davon hat für das Funkmagazin Astrid Weiß von Radio Temeswar mitgebracht.
Domnule Fischer, am plăcerea să vă înmânez în semnele acestei înalte distincții.
Mit diesen Worten überreichte der Präsidialberater Sergio Nistor Ignaz Bernhard Fischer das Abzeichen und das Verleihungsdekret zum Verdienstorden Stern Rumäniens im Grade eines Kavaliers. Bürgermeister Nicolae Robu hatte die Zeremonie mit Lobesworten über den Gewürdigten eröffnet. Daraufhin hatte man die rumänische Hymne gespielt und Präsidialberater Michael Fernbach verlas das Dekret, das Klaus Johannis November 2016 unterschrieben hat.
Es ist eine große Freude, denn stellen Sie sich vor, wie ich damals in Russland war, wie ich dort schwer arbeiten musste, wie ich oft im Karzer sitzen musste, weil ich bin Holz verkaufen gegangen, gefangen genommen wurde. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einmal deswegen sogar vom deutschen Staatspräsidenten, vom rumänischen Staat einmal würde geehrt werden. Also die Wirklichkeit geht ich manchmal über alle Träume. Das muss ich jetzt sagen.
Ignaz Bernhard Fischer wurde bereits 2010 mit dem Verdienstkreuze am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Er hatte auch seitens des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat die Ehrennadel in Gold 2005 bekommen. Damals, wie auch jetzt, nahm Fischer die Auszeichnung im Namen aller ehemaligen Russland-Deportierten wie auch der freiwilligen Helfer im Forum an. Bereits 1990 nahm er seine Helfersrolle für die deutsche Gemeinschaft im Banat wahr.
Erstens mal das ganze Arbeit zu koordinieren, mitzuhelfen, dann und alle Verbindungen auch mit dem Ausland überall zu machen und sie zu überzeugen, dass sie auch uns helfen sollen und dann hinschreiben, telefonieren, was alles war, was möglich war. Aber nicht ich allein konnte. Schau mal, da der neben mir ist, der ist genauso treu, hat er das gemacht wie ich und hilft es, so schwer schon mit den Füßen geht, aber er kommt noch immer. Was willst du? Herz, was verlangst du noch mehr? Willst du noch bessere Freunde haben? Benedikt, der gesegnete Leser, ja, ja.
Ignaz Bernhard Fischer ist 90 Jahre alt und koordiniert weiterhin die Tätigkeit des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten. Besonders stolz ist er, dass es seit 2 Jahren nun auch ein Russland-Deportierten-Denkmal in Temeswar gibt. Dafür hatte er jahrelang Spenden gesammelt. Die Aufgaben werden für den ehemaligen Russland-Deportierten jedoch auch heute nicht weniger, sagt er und deutet auch auf Benedikt Roch hin, der ihn dabei tatkräftig unterstütze.
Ich habe noch eine Menge Aufgaben. Erstens mal, 2-mal in der Woche gehe ich ins Forum, mittwochs und donnerstags. Außerdem bin ich der Seelsorger im Altenheim. Also mittwochs halte ich immer eine Mutter Gottes an, an jedem Sonnenfeiertag Gottesdienst mit Predigt und so weiter und die Begräbnis alles. Außerdem schreibe ich seit 26 Jahren das Wort, das katholische Wort zum Sonntag. Jede zweite Woche erscheint es ja dann in der Allgemeinen Deutschen Zeitung. Also da ist schon zu tun. Natürlich, was ich dann noch zu Hause mache. Aber dann muss man, gibt es noch andere Verpflichtungen, mal da, mal dorthin. Dann sagt man, gut, ich gehe. Um alle müssen wir uns kümmern, dass wir sorgen jetzt zum Beispiel, wo Deutschland jetzt 2.500 Euro endlich einmal geben will, dass wir sorgen, dass sie alle auch bekommen und dass ihnen geholfen wird. Und vor allem, wir sind dort, wer kommt, wir hören sie an und wir helfen. Er zum Beispiel ist der Dr. Baci, nicht? Der verteilt die Medikamente schon seit 27 Jahren. Jetzt sind wir wahrscheinlich etwas unter 500 im ganzen Land. Von den 80.000, wo wir waren, sind im Land vielleicht noch etwas unter 500 Lebende. Ja, der Zahn der Zeit, der nagt nicht nur an den Dingen, der nagt auch am Lebensbahn des Menschen. Und bei vielen hat er schon abgeschnitten.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Zeitung lesen kann jeder, aber Zeitung schreiben, das will gelernt sein. Insgesamt 15 Schüler aus 3 Städten Westrumäniens trafen sich Anfang Mai in der Arader Kleinstadt St. Anna, um als Nachwuchsjournalisten dem Leben der dortigen deutschen Gemeinschaft genauer auf die Spur zu gehen. Organisiert wurde das Projekt von IFA Kulturmanager beim Funkforum in Temeswar, Florian Kerzel, der uns auch folgenden Beitrag mitgebracht hat.
Aus Temeswar, Arad und St. Anna kamen die Teilnehmer im Alter von 12 bis 14 Jahren zusammen, um einen ersten Einblick in die Welt des Journalismus zu erhalten. Über 4 Tage hinweg sollten die Schüler zunächst recherchieren, dann Interviews mit verschiedenen Personen in St. Anna führen und darauf basierend anschließend eigene Zeitungsartikel erstellen. Zunächst war jedoch Theorie angesagt. Siegfried Thiel leitete den Workshop und bereitete die Schüler auf ihre erste journalistische Mission vor.
Eure Beiträge heute Nachmittag sollen einen Titel haben. Titel nicht am Anfang beginnen, den gebe ich zum Thema, sicherlich, am Ende, wenn ich meinen Artikel fertig geschrieben habe, oh, was passt denn da für ein Titel? Aufgepasst, nicht Frau Schneider, Frau Müller, Frau Renz, Frau Reinholz, Frau Höniges, sondern den ganzen Namen und mit, wenn es geht, mit Funktion, genau.
Also das Funkforum hat sich von Anfang an unter meiner Koordination vorgenommen, dass wir neue Wege gehen und sehr stark an Schüler denken und auf Schüler fokussiert sind, um einfach Nachwuchs heranzuziehen, denn die deutschen Medien brauchen eben diesen Nachwuchs. Und wir haben eine Serie gestartet von Schreibwerkstätten, journalistischen Schreibwerkstätten mit theoretischem Teil und auch mit dem praktischen Teil, mit Recherche und selbst Texten, die dann zu veröffentlichen sind. Und den Start haben wir in St. Anna gemacht, wo die Zeitung und die deutschsprachige Presse immer ein gutes Pflaster hatte.
Doch der theoretische Teil währte nicht lange. Schon bald ging es für die Schüler hinaus aus dem Seminarraum und hinein in die Häuser fremder Menschen. Die Liste war lang. Ein Kommunalrat, ein Steinmetz, ein Tapezierer und viele Personen mit weiteren interessanten Berufen wurden schon bald von den jungen Nachwuchsjournalisten befragt. Sonja Höniges aus St. Anna war eine von ihnen. Zusammen mit 2 Teamkollegen interviewte sie den Hufschmied Johann Henger.
Ich habe ihn ob Jahr auf Klageeisen, soll ich
sagen. Wie viel hat er? Ne,
über 1000. Über 1000. Und auch andere Arbeit macht. So ist er, oder? Jetzt sind aber nicht mehr so viel geil. Aber früher, du kannst dich vielleicht nicht erinnern. Früher sind gewisse Tore bis zu 3000 geheilt hoch.
Über ihre Eindrücke berichtete sie später.
Es war nicht so einfach, aber auch nicht so sehr schwer. Es war ein bisschen schwer. Von Hochdeutsch zur Mundart zu gehen, ist es ein bisschen schwer, weil ich kann nicht so gut alle 2 Sprachen.
Ein weiterer Teilnehmer war Oskar Wild aus Arad. Er interviewte mit seiner Gruppe eine Kranzbänderin.
Sie hat uns gesagt, dass sie für andere Gebiete und auch für St. Anna Grenze auf Hüte und auch Todesgrenze für andere Leute macht. Es war interessant, weil sie auch im Haus alles handgemacht hatte. Also die Wände waren von ihr bemalt und ihr Garten war auch alles von ihr gemacht. Und sie wirft nichts weg. Sie benutzt wieder alles, was sie im Haushalt hat, nochmal. Und sie macht daraus etwas Schönes.
Anschließend ging es an das Schreiben der Artikel. Weitere Unterstützung gab es dabei auch von dem Kulturweitfreiwilligen Leon Sieverding und von den Lehrerinnen Melania Raab und Georgiana Goiner.
Mein Name ist Georgiana Goiner, ich bin Lehrerin im Lyzeum Stefan Hell aus St. Anna und ich finde das Projekt sehr hilfreich für die Schüler, denn sie lernen, wie man einen Artikel richtig schreibt und es ist ganz interessant für sie, denn sie lernen damit auch neue Kinder und Leute kennen. Und es hilft ihnen ja, im Alltag, denke ich. Es ist das erste Mal, dass es in St. Anna so ein Seminar gegeben hat.
Gesammelt skizzieren die entstandenen Artikel ein Porträt der Kleinstadt St. Anna. Für die Zukunft sind weitere ähnliche Projekte geplant, denn nicht nur das geschriebene Ergebnis, sondern auch die Erfahrungen der jungen Teilnehmer zeigen, dass es sich gelohnt hat.
Ich habe niemals ein Interview gegeben und ich habe niemals mit einem Tapezierer geredet und das war interessant.
Ich habe mich gefühlt, dass ich echt eine echte Journalist bin.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter führt nun unsere Reise nach Siebenbürgen. Zwischen dem 15. und 19. Mai wurde im siebenbürgischen Trappold ein Workshop über traditionelle Putztechniken veranstaltet. Die Teilnehmer konnten dabei lernen, wie mit angepassten Methoden und herkömmlichen Materialien ein Haus renoviert werden kann. Das angeeignete theoretische Wissen wurde auch gleich praktisch angewendet am evangelischen Pfarrhaus aus Trappold. Organisiert wurde der Kurs vom Verein Casa Bold aus Trappold, dessen Leiter Sebastian Bethke vor 15 Jahren als Wandergeselle von Berlin nach Siebenbürgen gekommen ist und den Bedarf für handwerkliche Kurse von Anfang an erkannt hat. Mit ihm und den Kursteilnehmern sprach Christina Molnar von Tevere Neumarkt.
Als ich hergekommen bin, habe ich gemerkt, dass das lokale Handwerk eigentlich es nicht mehr gibt. Es ist sozusagen ausgestorben oder im Aussterben. Das traditionelle lokale Bauhandwerk. Die Idee war eigentlich, ist im Zuge der Restaurierung der Kirchenburg in Trappold aufgekommen, dass man Kurse anbietet und gleichzeitig auch was Gutes tut, was Gemeinnütziges. Die Kirchenburg restauriert oder in diesem Fall nach 15 Jahren jetzt das evangelische Pfarrhaus von Trappold. Und so ist die Idee eigentlich entstanden. Am Anfang haben wir die Kurse gratis angeboten und wurde auch gefördert von Stiftungen, von anderen Institutionen oder Förderprogrammen. Und es hat sich vor allem an die lokale Dorfbevölkerung gerichtet. Aber in den letzten Jahren ist das Interesse größer geworden von Leuten auch von außerhalb, also aus den Städten, aus dem ganzen Lande. Und auch nicht von Bauern oder von lokalen Hausbesitzern, sondern auch von Architekten, von Handwerkern selbst, die weiterlernen wollen. Also ganz unterschiedlich. Und welche, die das eigentlich nur als Hobby machen vielleicht. Und die sind bereit, auch den Weg auf sich zu nehmen, aus Klausenburg zu kommen oder aus Bukarest und auch für den Kurs auch etwas zu bezahlen, auch den Wert zu schätzen, den Kurs. Wir haben sehr viele, das finde ich sehr überraschend, von der evangelischen Kirche aus Fackerasch und aus Kronstadt haben sie im Prinzip Delegationen geschickt, die an dem Kurs teilnehmen, weil sie haben viele Gebäude, viele historische Gebäude, die restauriert werden müssen. Sie finden selbst selten Handwerker, die das können und daher schulen sie lieber Handwerker beziehungsweise auch die Verwaltungskräfte, die bei der Kirche arbeiten, die dann die Handwerker beauftragen. Das passt dann ganz gut. Das traditionelle Handwerk wird dann sozusagen in alle Richtungen weitergegeben.
Ich heiße Richard Sterner, komme aus Kronstadt, bin mit einigen Kollegen gekommen. Wir bleiben nur einen Tag. Wir wollten eigentlich die Stimmung mitnehmen. Größtenteils, also eigentlich alle drei, die gekommen sind, Büropersonal, das heißt, wir sind keine Handwerker. Aber dieses Thema ist für alle interessant. Eigentlich, die mit alten Häusern zu tun haben, wo immer sie auch arbeiten, in dieser ganzen Kette der Hausverwaltung, müssten einiges auch von der Realität mitbekommen. Beziehungsweise sie müssen die Grundkenntnisse kennen. Und das ist eine gute Gelegenheit, das mitzubekommen. Erstens. Zweitens, Netzwerk zu gestalten, Leute kennenzulernen. Über Netzwerke und interessante Kontakte kommt man viel leichter voran. Das ist auch sehr wichtig. Und drittens, für uns als Angestellte ist es vielleicht auch als Teambuilding nicht zu vernachlässigen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Man kommt und macht was ganz anderes als Papierarbeit und Bürokratie und Zankerei mit Mietern oder mit anderen Handwerkern und so weiter. Also das waren die drei Gründe, wofür wir gekommen sind. Aus Kronstadt, von der Honteros-Gemeinde, 4 Kollegen. Eine Kollegin bleibt die ganze Woche, wir nur heute so eine Schnupperreise.
Mein Name ist Dominika Wischan, ich bin Architekt bei der Schwarzen Kirche aus Kronstadt. Wir haben sehr viele Gebäude und Häuser und Kirchen, die renoviert müssen. Wir arbeiten nur mit traditionellen Materialien. Wir versuchen alles so traditionell zu machen und so wie es früher war, weil die neuen Materialien den alten Gebäuden schaden. Wir sind gekommen zu sehen, was wir von den Arbeitern eigentlich verlangen müssen. Wir sind seit fast einer Woche da. Wir haben die Rosten geputzt. Jetzt haben wir schon die zweite Schicht verputzt. Wir haben die Ornamente gereinigt und die erste Schichten bis zu dem Putz weggemacht. Jetzt versuchen wir, die letzten Schichten und die letzten Arbeiten zu machen, damit es gut aussieht, damit wir sehen, wie es am Ende aussehen soll.
Wie war das Zusammensein und das Zusammenarbeiten hier in dieser Gruppe?
Sehr interessant. Es sind sehr verschiedene Leute. Es sind Architekten, Ingenieure, es sind Handwerker, allerhand Menschen und von alle Gegend herum. Wir haben uns sehr gut verstanden und alle haben sehr viel gearbeitet. Und es hat Spaß gemacht.
Workshopleiter des Kurses ist der Restaurator Stefan Walder. Für ihn ist es besonders wichtig, sein Wissen weiterzugeben, damit die alten Gebäude aus Siebenbürgen fachgerecht erneuert werden.
Für mich ist das auch spannend, solche Kurse zu machen und wenige Baustellen selber machen. Also ich werde dieses Jahr fast 3 Kurse machen. Der Vorteil ist, man arbeitet gleichzeitig, man erreicht was, aber es sind nochmal 10 Leute, die was lernen. Ich glaube, diese Form, diese Kombination ist am besten, damit wir nicht selber alles ausführen, auch mit anderen.
Also mein Name ist Linda Breth und ich bin hier in Rumänien in 100 Büchern. Wir sind ein Verein, ich bin Teil vom Verein Church Fortress. Friends of 100 Bücher. Wir sind eine Gruppe von Landschaftsarchitekten, Landschaftsplanern und Ökologen und sind seit 2 Jahren in 100 Büchern tätig. Wir sind ein europäischer Verein mit Mitgliedern aus ganz Europa und deswegen haben wir auch einen englischen Namen. Wir haben ein Haus zu renovieren und danach auch eine Kirchenburg und deswegen möchten wir die traditionelle Verputzweise kennenlernen. Wir wurden informiert über diesen Kurs und jetzt sind wir zu zweit hier und können dann unser Wissen an unsere Gruppe weitergeben und bei uns vor Ort einen Workshop machen.
Was konnte man in dieser kurzen Zeit, das war nicht mal eine Woche, lernen?
Oh, wir haben viele Schritte gelernt. Die erste Aufgabe war, eine Schablone herauszufinden, die Form für dieses Gesims. Da haben wir uns auf Spurensuche gegeben, was von alten Strukturen noch zu sehen ist. Wir haben dann ein bisschen uns daran angelehnt und ein bisschen was dazu erfunden, dafür eine Schablone gemacht. Und dann haben wir die Vorbereitungen gelernt, wie man die Mauern auskratzt und wieder verfugt. Jetzt haben wir gerade die zweite Schicht von dem Grundverputz habe ich hier gerade gemacht. Man lernt das Werkzeug kennen und auch verschiedene Art und Weisen vorzugehen.
Mein Name ist Albrecht Kölner. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, lebe jetzt in Martinsberg hier in Siebenbürgen und ich bin Lehmbauer. Ich mache Lehmputz, ich baue Öfen und solche Sachen. Und Kalk ist ein ähnliches Material, aber eben nicht gleich. Ich hatte vor allem mal gereizt, diese Ornamentik so Stuck ziehen, wie das geht. Theoretisch weiß ich das, aber praktisch noch nie gemacht, weil man kommt ja nicht dazu. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich hier bin. Natürlich auch Leute kennenlernen, nette Leute treffen und so weiter.
Wie sehen Sie die Lage in Siebenbürgen, was die Denkmäler betrifft?
Katastrophal. Das eigentliche Problem ist ja, dass man hat diese gewachsenen Dorfstrukturen oder das Ansehen der Dörfer, das sich in einem atemberaubenden Tempo ändert. Nur ist es, finde ich, völlig legitim zu sagen, okay, die Sachsen sind weg, jetzt sind eher Rumänen da, wir haben andere Vorstellungen, wie so ein Haus aussehen muss. Also man kann ja jetzt nicht erwarten, dass die Leute sich mit so einer alten Kultur sofort identifizieren. Es ist jedes Menschen gutes Recht, sein Haus rosa zu streichen, wenn er das toll findet. Ich würde es schön finden, wenn das irgendwo ist, wo ich es nicht sehen muss. Aber das eigentliche Problem ist, wie gebaut wird, wie modernisiert wird. Es werden so massive, auch teilweise irreversible Schäden einfach eingebaut. Mit Zementsockel, mit Fliesen, mit schönen Plastikfenstern. Es geht jetzt nicht darum, was jemandem gefällt. Es geht darum, ihr macht euch eure Häuser kaputt. Ich denke, was man nicht machen kann, ist, man kann nicht herkommen und sagen, hier, ich bin jetzt der tolle Typ aus Deutschland. Ich weiß alles, ich kann alles, ihr macht alles falsch. Das, was man machen kann, ist es einfach besser machen, Beispiele geben. Man kann es nur vormachen, dass es anders geht und hoffen, dass das Stück für Stück die Leute überzeugt. Anders geht's nicht.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir gehen nun, werte Damen und Herren, gemeinsam nach Kronstadt. Ein Internet-Tagebuch führen, über Begegnungen und Begebenheiten berichten und ein Buch schreiben, so beschreibt Paula Schneider ihren Aufenthalt in Kronstadt. Die diesjährige Kronstädter Stadtschreiberin hat am 5. Mai 2017 ihren fünfmonatigen Aufenthalt in der Stadt unter der Zinne angetreten und wurde am 16. Mai 2017 von Thomas Schindilario, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt begrüßt und von Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums Östliches Europa, vorgestellt. Anschließend las Paula Schneider aus ihrem Buch »Bleib bei mir, denn es will Abend werden« und beantwortete Publikumsfragen. Das Stadtschreiberstipendium wurde dieses Jahr nach Kronstadt vergeben, als Gedenken an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren, dem Ausgangspunkt der Reformation im historischen Ungarn und südosteuropäischen Raum. Paula Schneider, 1976 in Leipzig geboren, hat ihre Kindheit in Berlin verbracht und 2003 ihr Diplom am Deutschen Literaturinstitut Leipzig erworben. Sie erhielt verschiedene Stipendien, unter anderem im Künstlerhaus Schloss Wiebersdorf und das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste. Seit 2007 schreibt sie regelmäßig Radio-Features und Hörspiele. Mehrfach wurden diese Arbeiten ausgezeichnet. Einer ihrer thematischen Schwerpunkte ist das östliche Europa. Nach der Pressekonferenz sprach mit ihr unsere Kollegin Gabriela Mesey von Radio Neumarkt.
Frau Schneider, herzlich willkommen in Kronstadt. Gestern fand eine Pressekonferenz statt. Danach haben Sie aus Ihrem Buch gelesen, auf Publikumsfragen geantwortet. Welche sind Ihre ersten Eindrücke?
Ich freue mich zunächst über das Interesse, das ich hier auch vorgefunden habe, sowohl durch die örtliche Presse, auch durch die rumänische Presse, wo ja immerhin eine Sprachbarriere herrscht. Und auch die Lesung war gut besucht, denke ich. Also das hat mich sehr gefreut und die Menschen waren, denke ich, auch berührt von meinem Buch oder dem, was ich daraus vorgetragen habe. Und die Stadt bietet natürlich viel, was ich noch entdecken kann und möchte. Das ist ja so ein bisschen symbolisch hier in Kronstadt, die hohen Hoftore vor fast allen, also den älteren Häusern und dahinter verborgen die langen alten Höfe. Also man muss natürlich nach und nach erst vieles entdecken, nicht wahr? Das öffnet sich nicht alles sofort. Der erste Kontakt mit dem Publikum sind natürlich aufmerksame Gesichter. Aufmerksame Gesichter sind meistens auch erstmal ernst. Man weiß nicht, was sie denken, wie sie sich verhalten werden, ob es ankommt und gefällt, ob der Vortrag verständlich genug ist, weil der Raum mir unbekannt war und so weiter. Also das ist das erste kleine Fragezeichen auch immer beim ersten Kontakt. Aber ich habe dann bald gemerkt, dass eine wunderbare Stille geherrscht hat, die Leute zugehört haben und sehr interessiert waren. Und nach der Lesung sind auch etliche auf mich zugekommen und haben sich bedankt, sehr freundlich und ihr Interesse gezeigt oder auch ihre Rührung. Und das war natürlich sehr schön. Bedauerlicherweise waren es natürlich keine rumänischsprachigen Menschen. Am Rand der Lesung, so eine richtige Fragerunde haben wir gar nicht gemacht, wie das sonst ja auch oft üblich ist. Es war dann eher Kommentare, dass es eben berührend gewesen sei. Und eine Frau fragte mich auch, wie ein so junger Mensch wie ich denn so über Alter schreiben könne, so sensibel oder hineinversetzt. Das hat sie wohl erstaunt und konnte ich dann angeben, dass ich auch ein wenig Inspiration hatte durch familiäre Bindungen. Also dass dieses Buch, was ich geschrieben habe, aus dem ich vorgetragen habe, so eine kleine Verbindung auch zur Realität hat. So arbeite ich ja sehr häufig, das habe ich vorhin ja schon kurz einfließen lassen.
Am 5. Mai haben Sie Ihren fünfmaligen Aufenthalt in Kronstadt angetreten. Welche sollten Ihre Prioritäten sein? als Stadtschreiberin?
Ich werde ja zunächst einmal dieses Internet-Tagebuch führen, diesen Blog. Das ist eine Aufgabe, also die auch mit dem Stipendium zusammenhängt und die ich täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich auch sehr gerne erfülle. Da sind auch schon einige Einträge vorhanden und da halte ich so meine Eindrücke von der Stadt oder von Begegnungen fest, auf persönliche Art, ein wenig literarische Art. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, natürlich keine Chronistin im historisch korrekten Sinn, sondern auf schriftstellerische Art. Ja, das ist das eine Gebiet und dann plane ich auch wahrscheinlich ein Buch zu schreiben, nur das wird natürlich etwas später erst veröffentlicht werden können, im nächsten Jahr oder so, mit mal sehen, also Kurzgeschichten oder einen Roman und auch Arbeiten für den Hörfunk. Ich habe ja sehr viele Radiosendungen getätigt. Das ist so eine Mischung meistens aus Hörspiel und Reportage, also arbeitet mit der Realität und behandelt diese aber auch so ein wenig auf sehr persönliche literarische Art. Ja, das sogar im ganz Groben sind so meine Pläne, die ich habe.
Sie haben den Blog erwähnt. Wo können sich die Interessenten den Blog anschauen, den Blog lesen? Wird es auch eine Übersetzung für die rumänische und ungarische Interessenten geben?
Ja, in der Tat. Es gibt eine deutsche Variante. Ich habe jetzt die Adresse, da bin ich jetzt gerade gar nicht perfekt vorbereitet, nicht mit jedem genauen Satzzeichen vor Augen, aber es ist so ungefähr Stadtschreiber-Kronstadt-Blogspot.com. Also wenn man bei Google eingebe Stadtschreiberin oder Stadtschreiber Kronstadt, da findet sich, denke ich, sehr leicht dieser Blog. Und es gibt auch eine rumänische Übersetzung, die sicherlich wäre das beim rumänischen Googlen ähnlich. Ich habe jetzt gar keinen Rechner vor mir, ich kann es nicht parallel kontrollieren. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sonst auch die Verlinkung vom deutschen Blog auf den rumänischen. Das müsste gut zu finden sein. Ich freue mich natürlich auch sehr über rumänische Leserinnen oder Leser.
Werden Sie auch außerhalb der Stadt Kronstadt Reisen unternehmen?
Ja, also ich plane unbedingt, mich nicht nur mit der Stadt, auch wenn sie ja sehr viel und viel Verschiedenes bietet, aber dennoch nicht nur mich damit auseinanderzusetzen, sondern auch mindestens in Siebenbürgen herumzureisen, vielleicht sogar auch noch ein wenig weiter im Land oder in der weiteren Region, auf jeden Fall. Ich war schon einmal allerdings nur einige Tage in der Region und habe über das Theaterfest in St. Georgen berichtet, das Reflexfest, das ja inzwischen, glaube ich, schon das dritte Mal stattgefunden hat. Ich war aber 2012 bei der zweiten Variante dort und habe irgendwie, die Region hat mich sehr beeindruckt und hat sich in meinem Hinterkopf sehr verfestigt. Und ich hatte lange vor, hier auch wieder zurückzukommen und mich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Und war sehr froh, als ich die Ausschreibung entdeckt habe über das Deutsche Kulturforum Östliches Europa und diese Möglichkeit eben gesehen habe, mich zu bewerben und ganz neue Projekte hier zu entwerfen. Und das habe ich dann auch getan.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem letzten Beitrag verweilen wir heute, werte Damen und Herren, in Bukarest. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest hat am Donnerstag, den 18. Mai, die ausgezeichneten deutsch-rumänischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien durch ein Kunstprojekt im Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst gewürdigt. Es ging dabei um eine audiovisuelle Installation, konzipiert von drei zum ersten Mal im Rahmen eines gemeinsamen Projektes zusammenkommenden zeitgenössischen Künstlern Vlaicu Golcea, Mihai Păcurar und Oskar Löser. Wir waren dabei und berichten im Folgenden über dieses interessante Event. Dieses Jahr werden drei wichtige Jubiläen der deutsch-rumänischen Beziehungen begangen. 50 Jahre seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien, 25 Jahre seit der Unterzeichnung des deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrags und 10 Jahre seit dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union. Aus diesem Anlass lud die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest zu einem ganz besonderen Kulturevent ins Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst in Bukarest ein, unter dem Motto Kultur verbindet. zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Bildung und vor allem viele junge Besucher fanden sich ein, um der audiovisuellen Performance beizuwohnen, die von den Künstlern Vlajko Golča, Mihai Pakurar und Oskar Löser bestritten wurde. Ganz begeistert war auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Meyer-Kloth, der abermals unterstrich, dass im Verlauf der Beziehungen zwischen den beiden Ländern die Kultur stets einen besonderen Stellenwert hatte.
Wir feiern in diesem Jahr viele wichtige Jubiläen. 50 Jahre diplomatische Beziehung, 25 Jahre unser Freundschaftsvertrag, der unsere Beziehung auf eine völlig neue Basis gesetzt hat, 10 Jahre Rumänien in der EU. Mir war wichtig, dass wir dies nicht nur in einem, ich sag jetzt mal, trocken politischen Sinne feiern, sondern zeigen, wie sich unsere Beziehung über die Jahre wirklich in der Tiefe, auch in den Köpfen und in den Herzen verändert haben. Ich habe in meiner diplomatischen Laufbahn sehr häufig in dem Bereich gearbeitet, den wir in Deutschland die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik nennen. Ich liebe diesen Bereich, weil ich glaube, dass man dort schlaglichtartig und viel emotionaler und oft klarer zeigen kann als in der Politik, was sich über diese Jahre verändert hat. Heute haben wir ein modernes Kunstereignis hier. Das mag der eine mögen oder nicht. Aber man muss sich nur mal vorstellen, wir zeigen dieses moderne Kunstereignis in dem, was früher das Haus des Volkes war. Ja? Heute in einem Teil das Museum für zeitgenössische Kunst. Da braucht man gar nicht zuzuhören, da braucht man nicht mal zuzuschauen. Man muss sich nur vor Augen führen und schon weiß man, was sich verändert hat. Darum ging es mir.
Die audiovisuelle Performance berauschte vor allem durch Innovation. Für den deutschen Künstler Oskar Löser war das Projekt eine Audioskulptur, ein visueller Dialog auf drei kartesischen Achsen, welche den Raum in unterschiedliche Perspektiven unterteilte und so diese Performance in eine Installation verwandelte. Und im Grunde ging es nur darum, eine Energie und eine Formensprache zu übernehmen und diese durch drei andere, gänzlich verschiedene Diskurse zu filtern und zu bereichern. Drei Diskurse, drei unterschiedlichen Bereichen der Kunst und der Ästhetik entsprungen, die aber eine neue Energieaura bilden, welche für das Konzept der Freundschaft und des Dialogs steht, so Vlajko Golča, Mitgestalter des Projekts. Und nicht zuletzt bot diese audiovisuelle Performance wiederum eine willkommene Gelegenheit, die ausgezeichneten deutsch-rumänischen Beziehungen zu feiern. An dieser Stelle sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Mai-Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn angekommen. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich nochmals Monika Strava am Mikrofon ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht und im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum danke ich Ihnen nochmals dafür, dass Sie uns heute so treu begleitet haben. Wir hoffen, Sie werden auch Ende Juni mit dabei sein, wenn es wiederum heißt, es ist Zeit für die Juni-Ausgabe des Funkmagazins. Bis dahin wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, alles Gute und bis bald auf Wiederhören.